Wir fahren weiter in Josua 8 und zwar lese ich ab Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. So wie Mose, der Knecht des Herrn, den Kindern Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes Mose geschrieben ist, ein Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie opferten darauf dem Herrn Brandopfer und schlachteten Friedensopfer. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes Moses, das er vor den Kindern Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel und seine Ältesten und Vorsteher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen. Der Fremde wie der Einheimische. Die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin. Wie Mose, der Knecht des Herrn, im Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, nach allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorlas. Samt den Frauen und den kleinen Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte wandelte. Jetzt kommen wir zu einem ganz erstaunlichen Thema. Josua baut einen Altar auf dem Berg Ebal. Wenn wir da bei Jericho sind, bei der Mündung des Jordans ins Tote Meer, dann müssen wir nur in den Jordanlauf hinauf wandern, Richtung See Genezareth. Und eben einige Kilometer nördlich von Jericho kämen wir dann zu der Ortschaft Adam. Das ist dieser Ort, den wir kennen aus dem Buch Josua, als die Wasser des Jordans abgeschnitten wurden. Da hat sich bei Adam die Wasser haben sich da aufgetürmt wie ein Damm. Und von dort weg gibt es ein Tal, das zwischen den Bergen des Westjordanlandes hinaufführt. Wandern wir dort das Tal nach hinten, dann kommen wir nach Sichem. Sichem ist eine Ortschaft, die liegt genau in der Talsenke zwischen zwei Bergen. Da ist der Gerizim, 881 Meter über Meer, und da der Ebal, 940 Meter über Meer. Und Sichem heißt eigentlich auf Hebräisch Schulter, ja? Und Sichem ist quasi zwischen den Schultern dieser beiden Berge drin. Und wir wissen, dort ist der Herr Abraham erschienen, als er ins Land kam und hat ihm verheißen, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. 1. Mose 12, Vers 7 haben wir gelesen. Und dann hat Abraham dort einen Altar gebaut, zwischen Ebal und Gerizim. Nun hat Mose in seinen Abschiedsreden, da in der Ebene von Moab, auf der anderen Seite des Jordans, hat er Anweisungen gegeben, wie man vorgehen soll, wenn man ins Land Kanaan kommt. Und da lesen wir aus 5. Mose 27, ich lese ab Vers 1. Und Mose und die Ältesten von Israel geboten dem Volk und sprachen, beobachtet das ganze Gebot, das ich euch heute gebiete. Und es soll geschehen an dem Tag, da ihr über den Jordan hinüber in das Land zieht, das der Herr dein Gott dir gibt, sollst du dir große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. Übrigens noch eine kleine Bemerkung, sprachlicher Art. Hier heißt es, und es soll geschehen an dem Tag, da ihr über den Jordan zieht. an dem Tag, hebräisch Beyom, meint nicht an, meint normalerweise nicht an diesem 24-Stunden-Tag, an diesem Kalendertag, sondern Beyom ist eine feste Redewendung zu sagen zu jener Zeitepoche. Ja? Gerade in der Prophetie kommt das ständig vor, an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Zum Beispiel Sacharja 12 bis 14. Muss man sich in seiner Bibel jedes Mal ein Zeichen machen am Rand. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Und das ist ständig, bedeutet das in der Epoche der Endzeit. Ja? Und hier auch, wenn es heißt, wenn du an jenem Tag zu dieser Epoche, in der Epoche, da ihr über den Jordan zieht. Und darum, die gingen über den Jordan, dann mussten sie in Schittim zuerst sich beschneiden lassen, warten, bis sie heil waren, und dann gingen sie gegen Jericho vor, und das ging 7 Tage, nicht wahr? Und dann kam die ganze Sache mit Ai, da wurden zuerst die Kundschafter ausgeschickt, und dann ging alles schief. Und nachher kam es dann zur eigentlichen Eroberung von Ai und Bethel. Also, da wird klar, der Ausdruck bedeutet in dieser Epoche. Aber jetzt ist der Moment gekommen in Josua 8. Schauen wir, was da steht. Sollst du dir große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. Und wenn du hinübergegangen bist, sollst du alle Worte dieses Gesetzes auf dieselben schreiben, damit du in das Land kommst, welches der Herr, dein Gott, dir gibt, ein Land, das von Milch und Honig fließt, so wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Und jetzt sehen wir in diesen Versen, Josua machte dort auf dem Ebal eine Abschrift des Gesetzes Mose und schrieb das auf kalkbestrichene große Steine. Das war also eine Monumentalinschrift mit dem Gesetz Mose darauf. Weiter, und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, so sollt ihr diese Steine, betreffs welcher ich euch heute gebiete, auf dem Berg Ebal aufrichten. Und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Und du sollst daselbst dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen. Ein Altar von Steinen. Du sollst kein Eisen über dieselben schwingen. Von ganzen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern. Und du sollst Friedensopfer opfern und daselbst essen und dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott. Genau das hat er gemacht. All das wird da jetzt in Josua 8 erläutert. Er hat diesen Altar gebaut und es wird ausdrücklich gesagt, sie haben Brandopfer und Friedensopfer darauf geopfert. Und das sollte verbunden sein mit Freude, der Gemeinschaft mit Gott. Das Brandopfer ist das Opfer, das nur für Gott verbrannt wurde, zu seiner Verherrlichung. Das war ein Hinweis darauf, wenn der Messias einmal kommt und sterben wird für uns, wird er das in erster Linie tun, um Gott zu verherrlichen. Wie Epheser 5, Vers 2 sagt, ein lieblicher Geruch dem Herrn. Also zur Verherrlichung Gottes. Und das Friedensopfer war ein Opfer, da wurde ein Teil des Opfers für Gott verbrannt, aber ein Teil durfte man essen und auch mit anderen zusammen teilen. Und so hatten Menschen Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn man sich am Gleichen erfreut, dann hat man Gemeinschaft. Also das war das Gemeinschaftsopfer und das sollte verbunden sein mit Freude. In 1. Johannes 1 sagt der alte Apostel, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Ja, also die haben das alles ganz genau unter Josua so gemacht, wie der Herr das ihnen im Voraus aufgetragen hatte. Vers 8. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes schreiben, indem du sie deutlich eingräbst. Und Mose und die Priester, die Leviten, redeten zu dem ganzen Israel und sprachen, schweige und höre Israel. Interessant dieser Ausdruck. Nicht nur höre Israel, sondern schweige. Wenn man zu viel spricht, kann man das Reden Gottes nicht gut hören. Schweige und höre Israel. An diesem Tag bist du dem Herrn, deinem Gott, zum Volk geworden. So gehorche der Stimme des Herrn, deines Gottes, und tue seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete. Und Mose gebot dem Volk an selbigem Tag und sprach, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen. Simeon und Levi und Judah und Issachar und Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, zum Fluchen. Ruben, Gad und Aser und Zebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern von Israel mit lauter Stimme sprechen. Jetzt war das so, das Volk war also zwischen den Bergabhängen von Ebal und Garizim, und da hatten sie die Bundeslade. Also wenn man mal nach Sichem geht, kann man wissen, dort war original einmal die Bundeslade, da in der Talsohle. Und das Volk war versammelt. Und ein Teil aus den Stämmen hatte den Auftrag, auf dem Abhang des Garizim zu stehen, und ein Teil von Leuten, die wieder 6 Stämme vertraten, auf dem Ebal. Und von dort aus sollte Segen und Fluch verkündigt werden. Und zwar wird hier der Fluch vorgestellt. Es sind 12 Flüche, ab Vers 15 bis zum Schluss. Verflucht sei der Mann, der ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, einen Greuel vor dem Herrn, ein Machwerk von Künstlerhand, und es im Geheimen aufstellt. Und das ganze Volk antworte und sage, Amen. Übrigens, Männer und Frauen, alle im Chor. Amen, so sei es. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sage, Amen. Man muss sich vorstellen, das ist natürlich in akustischer Hinsicht eine Sondersituation, da in Sichem. Denn diese Bergabhänge, die ermöglichen, dass eben durch die Bodenbeschaffenheit die Stimme sehr deutlich zu hören ist, ohne Mikrofon. Ja? Und so konnte das ganze Volk eben hören, was die da von den Bergen herabgerufen haben. Was auffällt ist, der Ebal, der Berg des Fluches, ist höher als der Garizim, der Berg des Segens. Ebal 940, Garizim 881. Und wir werden gleich sehen, das hat alles seine Bedeutung. Denn wir haben ja schon gesehen, der Apostel Paulus zitiert in Galater 3 aus 5. Mose 27, und zwar zitiert er eben gerade dieses Wort in Vers 26, das ist der 12. Fluch, der vom Ebal herab verkündigt wurde. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Und das ganze Volk sage, Amen. Es wurde verkündigt. Und damit war klar festgehalten, wenn jemand einmal versagt im Halten der Gebote, steht er automatisch unter dem Fluch. Und das erklärt nun, wenn Mose im nächsten Kapitel in seiner Rede ausführlich den Segen Gottes und den Fluch Gottes verkündigt, dann schauen wir in Kapitel 28, dann sind für den Segen die Verse geweiht von 1 bis 14. Und zwar wunderbare Segnungen. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Israel wird die führende Nation der Welt werden. Das war verheißen, wenn sie treu sind. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Felde. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehes, das geworfen in deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehes. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die gegen dich aufstehen, geschlagen vor dir dahingeben. Und so weiter. Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist und werden sich vor dir fürchten. Also alle möglichen irdischen Segnungen werden dem irdischen Volk Israel verheißen. Nebenbei gesagt, das ist ein großer Irrtum, wenn man nun diese Verheißungen auf die Gemeinde im Neuen Testament überträgt. Denn die Gemeinde ist nicht Israel und ersetzt auch nicht Israel, das irdische Volk, sondern die Gemeinde ist das himmlische Volk Gottes und hat darum eben himmlische Segnungen. Und viele gibt es, die nehmen diese alttestamentlichen Texte, die aber für das irdische Volk Gottes eine Verheißung darstellen und übertragen sie direkt auf die Gemeinde. Und dann hat man das Wohlstandsevangelium. Also, aber wie soll ich dann wissen, was ich aus dem Alten Testament auf mich anwenden soll und was nicht? Der Grundsatz ist der, man muss vom Neuen Testament her eine Grundlage haben, einen Beleg dafür, dass eine bestimmte Verheißung im Alten Testament auch für die Gemeinde gilt. Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge im Neuen Testament, die eben Verheißungen sind an die Gemeinde, die genau übereinstimmen mit dem, was Gott auch Israel gesagt hatte. Und dann darf man diese Verheißungen auf sich übertragen. Zum Beispiel, wir haben diese Tage Hebräer 13 gelesen, da wird gesprochen über Geldliebe, dass wir uns davon fernhalten sollen. Und dann wird gesagt, denn es ist ja gesagt, ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Aber das war ein Zitat aus Josua 1, an Josua gerichtet. Aber das Neue Testament sagt, diese Verheißung gilt auch für die Gläubigen der Gemeinde, dass der Herr eben seine Treue uns zugesagt hat und uns nicht im Stich lässt, auch in finanziellen Dingen. Aber das heißt nicht, dass unser Konto überfließt. Und wenn es trotzdem überfließt, das gibt es, ja? Und der Apostel Paulus spricht in 1. Timotheus 6, den Reichen aber gebiete, nicht hochmütig zu sein und nicht das Vertrauen auf den Reichtum zu setzen und so weiter. Aber er spricht über reiche Christen. Aber das Neue Testament gibt keine Verheißung, dass die Gläubigen der Gemeinde, wenn sie treu sind, reich werden. Aber die Möglichkeit ist da, dass sie reich sind. Nur wird aber in 1. Timotheus 6, Vers 10 gesagt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Also wenn wir Geld lieben, dann ist es eine ganz gefährliche Sache. Und gerade in diesem Zusammenhang sagt der Apostel Paulus, wenn die aber reich werden wollen, werden sich verstricken in viele schädliche Dinge. Und das ist etwas anderes. Es gibt Leute, die sind reich und es gibt Leute, die wollen reich werden. Aber es ist nicht das Gleiche. Es gibt solche, die sind gesegnet worden in ihrer Arbeit und sie haben sie treu gemacht, haben eben auch darauf geachtet, dass sie keine krummen Geschäfte machen und das hat das Vertrauen der Handelsbeziehungen gestärkt, ja? Und der Herr hat das gesegnet. Aber das war nicht die Absicht, ich möchte immer reicher werden. Das ist gefährlich. Und das ist absolut unerlaubt. Aber eben, der Herr hat das gesegnet, die sind reich geworden. Aber die reich werden wollen, das sind ganz gefährdete Leute. Das geht überhaupt nicht. Und eben, das Neue Testament gibt keine Verheißung für Wohlstand bei Treue. Aber ganz klar, die Verheißung aus Josua 1 wird in Hebräer 13 zitiert, der Herr lässt uns nicht im Stich. Das dürfen wir wissen und darum müssen wir uns gar nicht eben in das Geld verlieben. Es darf nicht sein. Und jetzt ist also klar, diese Verheißungen sind irdische Verheißungen an Israel, aber eben sind in Kapitel 28, Verse 1 bis 14. Und dann ab Vers 15 bis Und mit 68, das sind die Flüche, sieht man das Verhältnis. Warum wird der Fluch so betont? Weil für Gott klar war, das Gesetz ist ein Spiegel. Natürlich hat Gott gesagt in 3. Mose 18, Vers 5, wer diese Dinge eben einhält, wird dadurch leben, fortdauernd leben, das heißt ewig leben. Aber es war gerade gegeben als ein Spiegel, um zu zeigen, das könnt ihr nicht. Und man kommt als unter dem Gesetz stehend automatisch unter den Fluch, einmal ein Gebot brechen und man ist unter dem Fluch. Und dann gibt es natürlich noch so Trickleute heute, die sagen, ja doch, die Gemeinde steht auch unter dem Gesetz Mose. Aber wenn ich dann frage, wo sind deine Quasten? Ja, ja, das sind rituelle Gesetze, die gelten nicht. Einfach die moralischen Gesetze. Aha, moralischen Gesetze. In Jakobus 2 erklärt Jakobus, wer ein Gebot der Tora bricht, ist aller Gebote schuldig geworden. Das macht klar, das Gesetz ist ein Paket. Das kann man nicht aufteilen in zwei Pakete. Ist ein Paket in sich geschlossen. Die Bibel macht nicht die Unterscheidung, Quasten nicht, aber das dann schon. Nein, alles ist ein Paket. Und wer in einem Gebot schuldig wird, ist des Gesamten schuldig geworden, der gesamten Tora. Und Gott wusste, dass die Menschen, dass Israel unter den Fluch kommen werden. Aber es war gegeben, um uns Menschen zu beweisen, wir brauchen einen Erlöser. Das ist ja das Jammervolle, dass es so viele Menschen gibt, die sehen gar nicht die Notwendigkeit für Erlösung und für Vergebung ein. Und darum ist das Gesetz so wichtig, um eben zu überführen von Sünde, um die Notwendigkeit eines Erlösers zu zeigen. Und darum sagt der Apostel Paulus in Galater 3, dann in den weiteren Versen, dass das Gesetz unser Zuchtmeister war auf Christus hin, auf den Messias hin. Zuchtmeister klingt ein bisschen hart übersetzt. Auf Griechisch ist es das Wort Paidagogos. Ein Pädagoge. Also einer, der Kinder aufzieht. Und so hat das Gesetz eben eine pädagogische Bedeutung gehabt, um uns zu erziehen, um uns klar zu machen, wir brauchen den Erlöser. Und Israel hat in seiner Geschichte diese Flüche von 5. Mose 28, 15 bis 68 in einer schrecklichen Weise erlebt. Der Chasan in der Synagoge, das ist der Vorleser, aber der liest nicht vor, der singt vor. Ja? Und zwar nach den masoretischen Zeichen im Text, zum Beispiel 1. Mose 1 sagt man nicht, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, sondern Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ja, der ganze Text wird gesungen. Aber es ist vorgeschrieben weltweit in den Synagogen, wenn im Jahresverlauf die Lesung kommt, 5. Mose 28, der Chasan darf das nur vortragen mit gedämpfter Stimme. Weil man weiß, wie schrecklich sich jedes Wort erfüllt hat. Und ich lese zum Beispiel aus Kapitel 28, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und es hat sich genauso erfüllt. Das jüdische Volk wurde ab dem Jahr 70, nach der Verwerfung des Messias, Jesus, wurde es zerstreut von Chile, Argentinien, bis nach China, Japan, Thailand, Indonesien. Und es wurde zerstreut von Alaska, Kanada, USA, bis nach Australien, Neuseeland und Tasmanien. Und es wurde zerstreut von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Wörtlich von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und dann heißt es weiter, und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Man könnte meinen, Mose sei im Konzentrationslager gewesen, in Auschwitz. Aber das hat er geschrieben 1566 vor Christus. Aber es hat sich alles so erfüllt. Und wir können durchgehen durch die ganzen Abschnitte und sagen, wie sich das in der jüdischen Geschichte erfüllt hat. Dreimal wird in diesen Versen gesprochen über einen Verlust des Landes. Und das hat sich erfüllt, der erste Fluch, als die 10 Stämme nach Assyrien deportiert wurden und dann in der Geschichte in der Zerstreuung untergingen. Und der zweite Fluch, übrigens 5. Mose 28, Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation führen, die du nicht gekannt hast. Das hat sich erfüllt in der babylonischen Gefangenschaft. Da hatte Israel noch Könige. Und die wurden nicht unter die Völker zerstreut, sondern zu einer anderen Nation geführt. Das war die Wegführung nach Babylon. Das war also die 10 Stämme. Ihre Zerstreuung ist angedeutet in Kapitel 28, Vers 25. Du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde, so nach der alten Elberfelder. Und dann, das war 722 vor Christus, dann Vers 36, zu einer anderen Nation weggeführt, das war ab 606 vor Christus, babylonische Gefangenschaft. Und dann haben wir gelesen, Vers 64, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, das ist geschehen ab dem Jahr 70 nach Christus. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Und dieser Schrecken dieser Geschichte ab dem Jahr 70 bis in unsere Zeit der Verfolgung der Juden ist furchtbar und unbegreiflich. Aber warum hat Gott das gegeben? Um uns Menschen zu zeigen, wenn wir Gott gehorchen und seinen Segen in Anspruch nehmen, das ist das, was wir tun sollen. Aber wenn wir das ablehnen, dann kommt der Fluch. Und natürlich, wenn man heute den Leuten sagt, die Bibel spricht im Neuen Testament über eine ewige Verdammnis, dann sagen sie, das gibt es doch gar nicht. Und das ist mittelalterlich. Als ob die Bibel im Mittelalter geschrieben worden wäre. Ja, also da sieht man schon, wie genau sich die Leute damit auseinandersetzen. Das gibt es doch gar nicht. Und wer war schon da in der Hölle und ist zurückgekehrt? Ja, genau. Ja gut, nein. Aber diese Schrecken des jüdischen Volkes, die sind geschehen auf dieser Erde. Und das können alle überprüfen. Und jedes Wort hat sich erfüllt. So eindrücklich, dass eben weltweit gesagt wird, in den Synagogen darf man diese Stelle nur gedämpft vortragen. Es ist so offenkundig, jedes Wort hat sich erfüllt. Dann kann ich sagen, und dann habe ich auch volles Vertrauen, dass wenn die Bibel spricht über eine ewige Pein, ich war nie dort, kann das nicht kontrollieren, aber dann kann ich auch vertrauen auf diese Aussage, denn da hat sich alles innerweltlich erfüllt. Und dieses Gericht über das jüdische Volk war zeitlich begrenzt, aber die Verdammnis ist ewig. Matthäus 6, 25, Vers 46 sagt, in die ewige Pein, im Kontrast zum ewigen Leben. Wenn jemand sagt, die ewige Pein ist nicht ewig, dann muss ich sagen, dann wäre das ewige Leben auch nicht ewig. Und das wäre ziemlich dumm, ja? Im gleichen Vers ist das so gegenübergesetzt. Matthäus 25, Vers 46. Ewige Pein, ewiges Leben. Also, darum können wir vollständig vertrauen, was die Bibel sagt, denn das Wort Gottes hat sich so erfüllt. Aber das, was noch kommt, ist viel schrecklicher als das, was das jüdische Volk innerweltlich auf dieser Erde erlebt hat. Und da möchte ich noch dazu lesen, 5. Mose 30, Vers 19, da sagt Mose: Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, dein Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben. Nicht wahr? Hier wird klar gesagt, Leben und Tod, Segen und Fluch ist vorgestellt. Aber das Schöne ist, die Bibel sagt nicht, jetzt könnt ihr wählen, was ihr wollt. Es gibt manche, die verkündigen das Evangelium so und sagen, jeder Mensch muss sich entscheiden und du bist frei, dich so zu entscheiden oder so zu entscheiden. Das ist falsch. So sollte man nie evangelisieren. Man muss sagen, das ist der Segen und der Fluch. Und Gott befiehlt, dass wir den Segen wählen müssen. Das ist ein Befehl. Paulus sagt auf dem Areopag in Athen: Deshalb gebietet Gott heute allen Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun. Das ist ein Befehl. Die Menschen müssen ihre Schuld bereuen, Gott bekennen und den Segen empfangen. Das ist ein Befehl Gottes. Wenn man den Segen nicht annimmt, dann ist das eine Auflehnung, eine Rebellion gegen Gottes Gebot im Evangelium. Also der Mensch ist nicht frei zu wählen, was er will. Man müsste es so sagen, der Mensch hat die Möglichkeit, frei zu wählen. Aber das ist nicht das Gleiche, du kannst wählen, was du willst. Aber das ist ja so wunderbar. So ist Gott. Das ist eben der Gott der Liebe, der sagt, so wähle das Leben, auf das du lebst. Das ist ein Befehl. Wähle das Leben. Aber Gott sagt nie, du kannst wählen, wenn du willst, den Tod. Wähle das Leben. Denn Gott ist dieser Gott von 1. Timotheus 2, Vers 4. Er ist ein Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so ist es ganz wichtig, dass man das Evangelium richtig verkündigt. Und ich möchte noch hinweisen auf 5. Mose 28, Vers 68. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen. Auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet da selbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden. Aber niemand wird kaufen. Das hatte ich vorhin nicht noch dazu gelesen, nicht wahr? Nun, das hat sich so erfüllt. Im Jahr 70 kamen in Jerusalem über 1 Million Juden ums Leben. In diesem brutalen Krieg der Römer gegen Israel. Und ja, das muss man übrigens den Leuten sagen, die behaupten, das Buch Josua ist ein schreckliches Buch. Da werden diese ganzen Völker sollen da vernichtet werden durch Josua und Israel. Das wäre ja heute ein Kriegsverbrechen. Wie war das mit Europa im Jahr 70? Die römische Armee war eine europäische Armee. Und was haben die den Juden angetan im Jahr 70? Mehr als 1 Million kam um in diesem Krieg. Und unzählige wurden dann rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Und 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und auf Schiffe verfrachtet wurden solche Kriegsgefangene nach Ägypten gebracht und dort auf dem Sklavenmarkt angeboten. Aber das Angebot war so groß damals, dass die Sklavenpreise im Römischen Reich zusammenbrachen und man kaufte nicht mehr. Genau wie das hier vorausgesagt ist. Im Jahr 1566 vor Christus vorausgesagt. Und dann hat es sich im Jahr 70 nach Christus nachweislich erfüllt. Aber eben diese ganzen Kriegsverbrechen der Europäer, das muss man sich im Klaren sein. Und das wird alles vorausgesagt hier in 5. Mose 28, und das muss man so verstehen. Gott hat Israel, als sie gegen ihn rebelliert haben, fallen lassen in die schrecklichen Hände der Menschen. Und die sind so schrecklich, König David sagt, ich will lieber in die Hand Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Er wusste, wie unberechenbar Menschen sein können. Ja, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, was Europa dem jüdischen Volk angetan hat, ab dem Jahr 70 und dann durch die ganze Geschichte bis ins 20. Jahrhundert. Und heute erst recht. Was da geschieht, gerade von Europa, die ständig Israel in den Rücken fahren und damit eigentlich die Terrorseite unterstützt, ja, damit verschuldet sich Europa sehr schwer. Nun, ich habe das jetzt ein bisschen ausführlich dargelegt, diese Verbindung von Josua 8 und 5. Mose 27. Und ich habe erklärt, warum ist dieses Übergewicht vom Fluch auf dem Berg, der höher ist, auf dem Ebal, um zu zeigen, der Mensch, wenn er sich unter das Gesetz stellt und mit eigenen guten Werken vor Gott erscheinen will, hat er keine Chance. Keine Chance. Aber genau da in 5. Mose 27 wird dieser Befehl gegeben, auf dem Ebal einen Altar zu bauen. Nicht auf dem Garizim, auf dem Berg des Segens. Und übrigens, der Garizim, das ist auch heute noch sichtbar, der Berg des Segens. Es gibt dort rund 25 Quellen. Aber der Ebal, dieser kahle Berg da auf der anderen Seite, ist wirklich ein Berg des Fluches. Der ist ganz anders. Aber genau dort musste er einen Altar bauen. Und da mussten Schlachtopfer dargebracht werden, als Hinweis. Im Gesetz selber, es gibt einen Ausweg für die Menschen unter dem Fluch. Und das ist das stellvertretende Opfer. Das ist also ein wunderbarer Hinweis. Und vor einigen Jahren hat Zertal, ein israelischer Archäologe, auf dem Ebal den Altar gefunden, den man hier sieht. Der Altar von Josua. Und zwar war Zertal ein Säkulararchäologe, der hatte nicht viel mit Bibel am Hut. Und diese Entdeckung hat ihn dazu gebracht, dass er von der Bibel fasziniert wurde. Und er hat seine ganze Ansicht über die Bibel hat er verändert. Er ist jetzt verstorben und ich könnte nicht ein Zeugnis ablegen, dass er wirklich zum Glauben an den Messias gekommen wäre. Aber was man auf jeden Fall weiß von ihm, ist, dass diese Entdeckung sein Leben umgekrempelt hat in seiner ganzen Haltung zur Bibel. Dieser Altar ist eine wunderbare Botschaft. Es gibt Hoffnung für uns alle, die wir unter dem Fluch Gottes stehen. Und das ist das Opfer des Herrn Jesus. Und so hat die Tora, das Gesetz, bereits eben den Weg aufgezeigt hin zu dem Erlöser, zu dem Herrn Jesus. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Johannes 5 zu den führenden Juden, Moses hat von mir geschrieben. Und das Wort Tora, Gesetz, kommt eigentlich von einer Wurzel, Yara oder Hora, das bedeutet ausstrecken, den Finger. Also die Tora wird darum von Martin Buber damals übersetzt mit Weisung. Sehr schön übersetzt, Weisung, denn die Tora weist mit ausgestrecktem Finger hin auf den Erlöser, der uns befreit von dem Fluch des Gesetzes durch sein stellvertretendes Opfer. Ja, wollen wir jetzt hier schließen, pünktlich. Und fahren dann heute Nachmittag mit Josua 9 weiter.